Besonders wichtig sind ihm Stellen aus dem Matthäusevangelium. Darin heißt es sinngemäß, wenn Hand oder Fuß einen Menschen zur Sünde verführen, solle man sie abtrennen. Es sei besser, verstümmelt in das Leben einzugehen, als mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden.
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Heute haben wir mal wieder eine Erscheinung der Psychologie, etwas sehr Extremes aus der Psychologie dabei.
Eine Erscheinung, ein
Happening, ein Syndrom.
Ein Event
dabei, das heute tatsächlich mal wieder, wer hätte es gedacht, mal nichts mit Crime zu tun hat. Aber dadurch nicht weniger spannend ist, ich fand diese Folge vorzubereiten so übel interessant. Ich glaube, es ist eins meiner neuen Lieblingsthemen, Leuten davon zu erzählen, auf Partys oder so, dass es sowas gibt. Hast du schon mal vom Jerusalem-Syndrom gehört?
Ja, und ich liebe, dass du es vorbereitet hast, weil ich habe schon ein paar Mal davon gelesen und dachte, jedes Mal mache ich daraus eine Folge. Und ich habe mich immer dagegen entschieden, aber immer mit so ein bisschen so... Irgendwann mache ich mal eine dazu. Und ich liebe, dass du sie gemacht hast.
Das Ding ist ja auch früher, als wir nur Crime gemacht haben, hat es ja auch gar nicht so richtig in unser Konzept gepasst. Aber jetzt sind wir ja die Psychologie der Extreme. Das heißt, jetzt sprechen wir über alles Spannende.
Ja, wir sind jetzt dafür da, dass ihr auf Partys auch von sozial verträglichen Dingen erzählen könnt, um ja interessante Geschichten für Partys zu haben.
Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr passendes Thema und auch eins, wo die Leute wirklich reagieren mit: Das glaube ich jetzt nicht. Und trotzdem ist es wahr, meine Freunde.
Also, starten wir rein. Wir spannen euch nicht weiter auf die Folter.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn dieses Jerusalem-Syndrom, was so spannend ist? Das verraten wir euch noch nicht. Stattdessen beginnen wir diese Folge mit einem dazu passenden Fall. Diesen Fall habe ich aus einer Case Study, also einem Forschungsbericht, einer Beobachtung. Und ich würde sagen, den stellen wir jetzt vorne an und erst danach erklären wir euch, was es eigentlich mit dem Jerusalem-Syndrom so auf sich hat.
Falls ihr es durch den Fall nicht selber bemerken solltet.
Der Mann ist 25 Jahre alt, Amerikaner, und als er in Jerusalem in der psychiatrischen Klinik Kfar Shaul aufgenommen wird, liegt bereits etwas hinter ihm, das selbst erfahrene Ärzte aufhorchen lässt. Wenige Stunden zuvor hatte er versucht, sich mit einer Rasierklinge selbst die Hoden abzutrennen. Ein Freund war dazwischen gegangen und hatte ihn im letzten Moment davon abgehalten, die Verletzung vollständig zum Ende zu bringen. In der Notaufnahme werden seine Wunden zunächst medizinisch versorgt, anschließend bringt man ihn direkt in das Jerusalem Mental Health Center. Dabei hatte in seiner Kindheit zunächst nichts auf eine solche Entwicklung hingedeutet. Seine psychomotorische Entwicklung war unauffällig. Als Teenager galt er als Tagträumer. Die Schule abgeschlossen hat er nach 12 Schuljahren. Psychiatrisch unauffällig war er allerdings schon lange nicht mehr. Mit 18 hatte er seine erste akute psychotische Episode erlebt, mit 19 die zweite, mit 21 die dritte. Jedes Mal war eine stationäre Behandlung notwendig gewesen. 2 Jahre, bevor er schließlich nach Israel reist, nimmt sein Leben dann eine neue Wendung. Er sieht im Fernsehen eine Sendung und erlebt danach etwas, das er selbst als religiöse Offenbarung versteht. Kurz darauf hat er das Gefühl, sein inneres Selbst verlasse seinen Körper. Für ihn bedeutet das nicht, dass etwas mit seiner Wahrnehmung nicht stimmt. Für ihn bedeutet es, er wurde gerade wiedergeboren. Von diesem Moment an verändert er sein Leben. Er wird tief religiös und beginnt sich ganz dem Dienst an Gott zu verschreiben. Doch zu diesem neuen Leben gehört für ihn auch ein Feind. Sexuelle Lust. Davon will er sich vollständig befreien. Je intensiver er sich mit dem Neuen Testament beschäftigt, desto mehr beginnt er, einzelne Bibelstellen nicht als Bilder oder Gleichnisse zu lesen, sondern wortwörtlich. Irgendwann entsteht daraus eine konkrete Überzeugung, er muss sich kastrieren. Und auch der Ort für diese Kastration steht für ihn fest. Nicht zu Hause in den USA, nicht irgendwo sonst. Es muss Jerusalem sein, die heilige Stadt, für ihn der Ort aller Offenbarungen. Er ist überzeugt, dass Gott selbst will, dass er genau dort seinen Körper von der sexuellen Begierde befreit. Sein Plan ist erstaunlich strukturiert. Zuerst will er die heiligen Stätten besuchen und mehr über die Ursprünge des Christentums erfahren. Danach will er seine eigentliche Mission erfüllen. Bis dahin führt er nach außen zumindest teilweise ein normales Leben. Zwischen seinen psychotischen Schüben geht er arbeiten und hat Kontakt zu seinen Kollegen. Allerdings drehen seine Gespräche mit ihnen sich mehr und mehr um Jesus und dessen Leiden. Irgendwann fühlt er sich bereit. In Jerusalem nimmt er eine Rasierklinge und beginnt, sich selbst zu kastrieren. Nach der medizinischen Erstversorgung kommt er dann in die Psychiatrie. Dort zeigt sich zunächst ein völlig anderes Bild als das eines ruhigen, religiösen Pilgers. Der Mann ist ablehnend und aggressiv. Er weigert sich zu sprechen, zu essen oder zu trinken. Die Ärzte beginnen eine Behandlung mit Risperidon in einer Dosierung von bis zu 4 Milligramm täglich. Zusätzlich erhält er Carbamazepin und Clonazepam. Langsam wird er ruhiger, er lässt Gespräche zu und kooperiert zunehmend mit dem Personal. Seine religiösen Überzeugungen allerdings verschwinden nicht. Immer wieder zitiert er Verse aus dem Neuen Testament. Vor allem eine Angst bestimmt dabei sein Denken, die Hölle. Er beschreibt diese Angst nicht nur als Gedanken, sondern fast als etwas körperlich Spürbares. Die Vorstellung, verdammt zu werden, quält ihn ständig. Seinen Versuch, sich selbst zu kastrieren, bereut er nicht. Schmerzen habe er dabei kaum gespürt, erklärt er. Er habe die Rasierklinge vorher erhitzt und außerdem sei das, was er getan habe, immer noch viel leichter als die Bestrafung, die ihn andernfalls in der Hölle erwarten würde. Dabei beruft er sich nach eigener Erinnerung auf Paulus und erklärt sinngemäß, ein Mensch müsse bereits auf der Erde das tun, was er auch im Himmel tun werde und sich reinigen. Alles, was für ihn zu einem normalen körperlichen Leben gehört, beginnt er abzulehnen. Über weltliche Dinge will er nicht mehr sprechen, über seinen Körper nicht, schon gar nicht über Sexualität. Auch über seine eigene Vergangenheit und seine Familie verweigert er Gespräche, denn diese Familie, sagt er, die gehöre gar nicht mehr zu ihm. Er sei schließlich wiedergeboren worden. Zur Begründung zieht er Passagen aus dem Johannesevangelium heran, in denen Jesus mit Nikodemus darüber spricht, dass ein Mensch von Neuem geboren werden müsse, um das Reich Gottes sehen zu können. Nikodemus fragt, wie ein erwachsener Mensch noch einmal geboren werden könne, ob er etwa ein zweites Mal in den Leib seiner Mutter zurückkehren müsse. Jesus erklärt daraufhin, dass es nicht um eine zweite körperliche Geburt gehe, sondern darum, aus Wasser und Geist geboren zu werden. Was aus dem Fleisch geboren werde, sei Fleisch. Was aus dem Geist geboren werde, sei Geist. Für den Patienten sind diese Worte keine Metapher. Sie beschreiben seine eigene Realität. Seine frühere Identität, seine Vergangenheit und seine Familie gehören für ihn zu seinem alten Leben. Doch er selbst ist nun jemand anderes. Gleichzeitig entwickelt er zunehmend Größenideen. Gott, so ist er überzeugt, habe ausgerechnet ihn für eine besondere Mission ausgewählt, weshalb er jedes Detail des Neuen Testaments befolgen müsse. Stimmen hört er nach eigenen Angaben nicht. Trotzdem erklärt er, Gott sende ihm ganz persönlich Botschaften. Die Kommunikation funktioniere über die Bibel, er lese Texte und verstehe sie als direkte Nachrichten an ihn. Besonders wichtig sind ihm Stellen aus dem Matthäusevangelium. Darin heißt es sinngemäß, wenn Hand oder Fuß einen Menschen zur Sünde verführen, solle man sie abtrennen. Es sei besser, verstümmelt in das Leben einzugehen, als mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden. Wenn ein Auge zur Sünde verleite, solle man es entfernen, besser mit einem Auge das Leben durchschreiten, als mit beiden Augen in der Hölle zu landen. Noch entscheidender ist für ihn eine andere Passage, in der von Eunuchen gesprochen wird. Von Männern, die von Geburt an Eunuchen seien, von solchen, die von anderen dazu gemacht wurden und schließlich von Menschen, die sich selbst um des Himmelreiches willen dazu gemacht haben. Für ihn ist diese Botschaft eindeutig. Seine sexuellen Wünsche sind kein menschlicher Teil seines Lebens, mit dem er umgehen muss, sondern ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Er erklärt den Pflegekräften der Klinik, die Freuden des Fleisches seien oberflächlich und vergänglich, während das Geistige die eigentliche Bedeutung des Lebens bilde. Auch die biblische Aussage, bereits ein begehrlicher Blick auf eine Frau bedeute, im Herzen Ehebruch zu begehen, beschäftigt ihn sehr. Doch seine Mission reicht inzwischen weit über seinen eigenen Körper hinaus. Langsam glaubt er, die unterschiedlichen Strömungen des Christentums und letztlich sogar die gesamte Menschheit zusammenbringen zu müssen. Einen konkreten Bibelvers, der ihm genau diesen Auftrag erteilt, kann er zwar nicht finden, trotzdem ist er vollkommen überzeugt davon, dass genau darin seine eigentliche Mission besteht. Selbst für die versuchte Kastration hat er eine biologische Erklärung. Ohne Hoden, sagt er, würde sein Körper kein Testosteron mehr produzieren. Ohne Testosteron wäre er dann frei von sexueller Begierde und wenn diese Begierde verschwunden wäre, dann hätte auch Satan keine Möglichkeit mehr, ihn aufzuhalten. Satan, so berichtet der Patient, verfolge ihn in seinen Träumen. Auch hierfür sucht er Belege in der Bibel und verweist auf Petrus. Aus der Idee, sich selbst zu reinigen, wird zunehmend die Vorstellung, gleich die ganze Welt reinigen zu müssen. Er träumt von einer neuen Welt, einer Welt ohne Elektrizität, ohne Gas, ohne Motoren. All diese Dinge bezeichnet er als Abscheulichkeiten. Was den Ärzten neben diesen Wahnvorstellungen besonders auffällt, außerhalb seiner religiösen Wahnwelt funktionieren seine kognitiven Fähigkeiten weitgehend normal. Er kann denken, sprechen und Zusammenhänge herstellen, nur führen fast alle Wege irgendwann wieder zu seiner einen Mission. Auch seine Einzelpsychotherapie nutzt er weniger dazu, seine eigenen Gedanken zu hinterfragen, sondern vielmehr als Bühne. Er predigt den Therapeuten seine Offenbarungen, verbreitet seine Wahrheit und spricht dabei leidenschaftlich und eindringlich. Seine Gedanken kreisen fast ausschließlich um eine Aufgabe. Er muss die Welt verbessern. Er muss die Menschheit retten. Nach einiger Zeit bessert sich sein psychischer Zustand schließlich so weit, dass die Ärzte eine Rückkehr in die USA für vertretbar halten. Vollständig verschwunden sind seine Überzeugungen allerdings nicht. Er glaubt weiterhin an seine göttliche Mission und an die religiösen Vorstellungen, die seine Psychose bestimmen. Deshalb fliegt er nicht allein nach Hause, sondern wird von einem Psychiater begleitet. Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Einige Zeit später trifft in Jerusalem ein Brief ein. Absender ist genau dieser Patient. In diesem Brief kündigt er an, zurückzukommen. Er wolle nach Jerusalem zurückkehren und endlich das vollenden, wofür er nach eigener Überzeugung ausgewählt worden sei. Seine Mission zum Wohle der Menschheit.
Ich muss gestehen, dass ich so Fallberichte von unterschiedlichen Syndromen und Erkrankungen immer total spannend finde. Mhm. Weil ich ja zum Beispiel auch ein Riesenfan bin von Oliver Sacks, der ja Bücher geschrieben hat für euch zum Hintergrund. Der hat Bücher geschrieben über ja Mechanismen und Erkrankungen des Gehirns quasi und beschreibt in seinen Büchern dann auch immer so besondere Fälle, die er hatte und versucht dann zu erklären, was da im Gehirn passiert. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, weil wenn man so allgemein, oder wir reden ja in unserem Podcast ganz viel über so einzelne Fälle, und da aber ja häufig nicht in dieser klinischen Tiefe, weil wir diese Informationen gar nicht haben. Und deswegen finde ich so Fallberichte immer besonders spannend, weil man da quasi aus der Sicht der behandelnden Therapeuten und Ärzte dabei ist quasi und diese Symptome so mit begleiten kann, in Anführungszeichen. Und das Zweite, weshalb ich diesen Fallbericht besonders interessant finde, ist, es ist so ein gutes Beispiel für das Jerusalem-Syndrom. Und allein die Tatsache, dass es dieses komplett, also dass dieser Fall so viele direkte Elemente zum Christentum hat und so viel Bezug darauf nimmt und er extra nach Jerusalem gereist ist und so, ich finde es fantastisch. Also Credits an dich, ist ein wirklich interessanter Fallbericht.
Ja, ich hab bei solchen Case Studies habe ich irgendwie immer das Gefühl, ich habe es jetzt bei dem sehr nah an dem Originalbericht gelassen. Und ich habe aber immer das Gefühl, das hatte ich jetzt auch beim Vorlesen wieder, dass es manchmal einfach ist wie so eine Aneinanderreihung von Symptomen und von Beschreibungen, wie der Patient was gesehen hat. Und erst hatte ich gedacht, ich mache es ein bisschen schlanker, dass es halt quasi ja, ein bisschen kürzer ist, ein bisschen kompakter ist. Und dann dachte ich mir aber so, weil ich finde alles davon so spannend. Mhm. Ich will alles da drin haben.
Ich auch. Ich will auch alles dann wissen.
Ja, ich will alles wissen. Ja. Von daher, gern geschehen, aufgrund unserer Nerdiness ist da jetzt alles drin. Ja, you're welcome. Jetzt sind wir euch aber ja trotzdem immer noch die Erklärung schuldig, was dieses Jerusalem-Syndrom eigentlich ist. Ihr wisst jetzt nur, okay, der Fall passt irgendwie dazu. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Für euch einmal zur Erklärung. Das Jerusalem-Syndrom als Begriff wurde 1982 von Yair Ba'el, den Namen dürft ihr euch merken, der wird in dieser Folge noch ein paar Mal aufkommen, wurde von diesem Herrn eingeführt. Yair Ba'el hat im Kfar Shaul Mental Health Center gearbeitet und dort wurden über einen Zeitraum von 13 Jahren zwischen 1980 und 1993 jährlich ungefähr 100 Menschen behandelt, die im Zusammenhang mit einem Besuch in Jerusalem psychotische Symptome mit religiösem Inhalt entwickelt haben. 40 von diesen 100 Menschen, die es entwickelt haben, mussten pro Jahr sogar stationär aufgenommen werden. Und was das Verrückte dabei ist, natürlich war ein Großteil davon Menschen, die schon vorerkrankt waren, die auch vorher mal schon mal Psychosen hatten oder vielleicht auch eine Schizophrenie hatten. Aber es gab auch einige Menschen, die ohne vorher irgendwann in ihrem Leben psychotisch gewesen zu sein, eine Erstmanifestation in Jerusalem erlebt haben, die so 3 bis 7 Tage gedauert hat und die sich verbessert hat mit dem Verlassen von Jerusalem.
Ja, das ist genau das. Das ist die Party-Story, die ihr teilen könnt. Es sieht nach diesem Jerusalem-Syndrom so aus, als würde die Stadt Warninhalte bei Leuten auslösen.
Es ist so spannend. Wenn ihr wissen würdet, wie wir uns gerade angucken. Wir grinsen gerade die ganze Zeit, weil wir es einfach so interessant finden. Tatsächlich gibt es diese Berichte über Pilger, die in Jerusalem auf einmal sich für Propheten gehalten haben oder so ein auffälliges religiöses Verhalten entwickelt haben, bis ins Mittelalter zurückreichen. Also es gibt einfach solche Berichte schon von viel, viel, viel früher.
Das heißt, es ist kein Phänomen der modernen Welt, in der Wahninhalte und Psychosen besser dokumentiert werden, sondern tatsächlich etwas, das schon sehr, sehr lange explizit in puncto Jerusalem beobachtet wird. Die erste klinische Beschreibung wird dem Psychiater Heinz Herrmann zugeschrieben. Der war medizinischer Leiter des psychiatrischen Krankenhauses Esrat Nashim in Jerusalem und hat 1937 damals das Phänomen Jerusalem Fever, also das Jerusalem Fieber genannt, weil Menschen als Pilger in die Stadt kommen und dort dann auffällige religiöse Zustände entwickeln. Und weshalb Maxi und ich uns auch so grinsend und so fasziniert angeguckt haben, ist, dass Menschen ganz spontan Wahnzustände entwickeln oder Wahnvorstellungen entwickeln, ist eher unüblich. Eigentlich gibt es vorher bestimmte Negativsymptomatiken, wenn jemand eine paranoide Schizophrenie hat, also die Leute zeigen zum Beispiel eine Depression oder depressive Verstimmung. Oder die Person ist zumindest in einem bestimmten Alter. Also es gibt ein übliches Alter für das Entwickeln einer paranoiden Schizophrenie und ein eher unübliches Alter für das Entwickeln einer paranoiden Schizophrenie. Also alles über 35 ist eher ungewöhnlich. Und es lässt sich aber bei diesem Syndrom keine Feststellung quasi treffen davon, dass all diese Leute vorher schon Symptome gehabt hätten oder dass sie alle in diesem Alter sind, sondern es scheint irgendwie mit der Stadt zusammenzuhängen.
Ich habe da eine weitere Geschichte bei mir da im Kopf. Das fand ich auch wirklich crazy. Das war eine Engländerin, eine ältere Dame, die, als sie dann in Jerusalem war, auf einmal davon überzeugt war, dass die Wiederkunft Christi unmittelbar bevorsteht. Und die ist dann jeden Morgen mit einer Tasse Tee auf so einen Berg in Jerusalem gegangen, um Jesus damit zu empfangen, mit ihrer Tasse Tee. Das hat die jeden Morgen durchgezogen, während die da war. Und was ich auch so faszinierend finde, ist, dass es in so hoher Zahl Touristen betrifft. Also Menschen, die wirklich dahin kommen, wie diese Frau, das war, glaube ich, eine Engländerin, die kommt da zu Besuch, möchte sich diese Stadt angucken, ist vielleicht tiefgläubig, verbindet vielleicht viel mit dieser Stadt und fängt dann einfach an, jeden Morgen auf den Berg zu laufen, um Jesus Christus mit einem Tee zu begrüßen.
Und jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, ich meine, es kann ja sein, dass da einfach mehr Leute quasi hinreisen, die sowieso schon solche Warninhalte haben und deswegen diesem Ruf ihrer Warninhalte folgen und dann nach Jerusalem gehen. Aber tatsächlich, dieser Fokus auf Touristen hat eine so starke Ausprägung gehabt, dass ab 1980 diese Fälle ganz systematisch an die zentrale psychiatrische Einrichtung, also das Kfar Shahul Mental Health Center, weitergeleitet wurden. Und dass sogar Reiseführer, Hotelpersonal und Tourguides die Warnzeichen kannten. Also in der Publikation schreiben die Forscher beispielsweise, dass Guides reagieren sollen, wenn ein Tourist plötzlich ankündigt, sich von seiner Reisegruppe zu lösen und Jerusalem allein erkunden zu wollen. Und dadurch ist quasi etwas entstanden, das man vorher nicht hatte, nämlich ein gemeinsamer Pool von Fällen. Und zwischen 1980 und 1993 wurden 1200 Touristen in dieser Klinik mit schweren psychischen Problemen behandelt. Und 470 davon wurden stationär aufgenommen und sie hatten alle dieses vermeintliche Jerusalem-Syndrom. Und daraus stammen eben diese Zahlen von ungefähr 100 Fällen pro Jahr und 40 Hospitalisierungen.
Ende der 1990er allerdings hat sich ja nochmal was getan um dieses Jerusalem-Syndrom, denn es wurde immer bekannter. Und es ist ja so, ne, ich meine, Ende der 90er kommt irgendwann ja das Jahr 2000, das heißt so die Jahrtausendwende, wo ja viele Menschen auch mal mit Angst irgendwie drauf geblickt haben.
Die Apokalypse.
Und da ja da das neue Jahrtausend bevorstand und das ja auch in da Menschen waren, die da biblische Ereignisse erwartet haben. Es wurde in Jerusalem damit gerechnet, dass zu diesem Zeitpunkt Millionen Pilger kommen. Ganz viele Touristen, Menschen, die eben da tiefgläubig sind und zu dieser Zeit eben in die heilige Stadt möchten. Und tatsächlich war da die Sorge, dass das Jerusalem-Syndrom dann natürlich auch nach oben schießt. Also die Fälle von Jerusalem-Syndrom. Das ging so weit, dass Ende 1999 Polizisten darin geschult wurden, psychisch auffällig die religiöse Touristen zu erkennen und psychiatrische Notfalldienste vorbereitet wurden. Das heißt, man hat wirklich damit gerechnet, dass es dann richtige Jerusalem-Syndrom-Epidemie gibt. Aber die ist ausgeblieben. Es hat sich nicht verändert, obwohl natürlich viel, viel mehr Menschen da waren.
Und das ist eigentlich das Spannendste daran, finde ich. Denn man würde ja bis dahin der Argumentation gedanklich folgen, zu sagen, naja, es gehen halt überdurchschnittlich viele Menschen, die sehr religiös orientiert sind und vielleicht auch religiöse Warninhalte, christlich-religiöse Warninhalte zum Beispiel haben, dass sie nach Jerusalem pilgern, wäre ja nichts Ungewöhnliches, dass sie deswegen dann hohe Fallzahlen haben, wäre nichts Ungewöhnliches. Es würde wohl einfach mit einer verzerrten Statistik zusammenhängen. Und das ist eigentlich deswegen der interessanteste Punkt daran, denn natürlich sind um die 2000er dann Millionen von Touristen nach Jerusalem gekommen, aber die Zahl hat sich nicht verändert. Sie ist nicht angestiegen. Das Interessante ist dabei, dass später tatsächlich sogar deutlich weniger Fälle berichtet wurden und ein Guardian-Rückblick hat für die Zeit um 2011 nur noch 2 bis 3 entsprechende Fälle pro Jahr in dieser Klinik berichtet. Es gibt allerdings keine vergleichbar gute moderne Datengrundlage wie diese Studie, die wir eben oben vorhin genannt haben. Aber es sieht so aus, als hätte die Jahrtausendwende eher dafür gesorgt, dass die Menge an Jerusalem-Syndromen runtergeht. Wobei ich mir gerade die Frage gestellt habe, um die 2000er haben wir ja auch technologisch einen immensen Fortschritt gemacht mit dem Internet und Computern und so weiter und so fort. Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht einfach dazu geführt hat, dass die Leute, die früher nach Jerusalem gepilgert sind, das jetzt einfach im Internet ausleben.
Ja, aber es sind ja trotzdem mehr Leute hingekommen.
Ja, ich habe nur überlegt, ob die Leute, die diese Warninhalte haben, das vielleicht eher online ausleben. Was allerdings auch dagegen spricht, ist, dass da ja auch ganz viele Leute davon betroffen waren, die vorher nie Symptome gezeigt haben, was psychologisch bzw. psychiatrisch eigentlich unmöglich ist in der Häufigkeit. Also ich versuche gerade eine rationale Erklärung zu finden.
Der uns schon bekannte Yair Ba'el, ihr erinnert euch, ich habe gesagt, der kommt noch ein paar Mal in dieser Folge. Der hat mit seinem Team aus der Klinik eine große Beobachtungsstudie angelegt und hat quasi dokumentiert die Häufigkeit, die Verteilung und die Merkmale der Menschen, die aufgrund solcher psychotischen Episoden bei ihnen eingewiesen wurden. Und in dieser Beobachtungsstudie konnten er und sein Team die Menschen, die das Jerusalem-Syndrom gezeigt haben, in drei Typen oder drei Arten einteilen. Das waren zum einen Menschen mit einer bereits bestehenden psychiatrischen Erkrankung, also Menschen, die vorher schon psychiatrisch erkrankt waren und aufgrund religiöser Wahnvorstellung nach Jerusalem reisen. So wie du es gerade gesagt hast, könnte man ja denken, ja gut, da hat einer einen religiösen Wahn, denkt sich, Jerusalem ist mein place to be,
ja,
und geht dahin. Typ 2 sind stark ausgeprägte religiöse Vorstellungen ohne eindeutige Psychose. Also in diese zweite Gruppe gehören Menschen mit Persönlichkeitsstörungen oder zum Beispiel sehr fixen oder fixierten Ideen, bei denen keine eindeutige psychiatrische Erkrankung, so im Sinne einer psychotischen Erkrankung, diagnostiziert ist, aber ihre sie schon sehr ungewöhnliche religiöse Vorstellungen schon vorher hatten und ja diese fixen Ideen schon sehr nah, schon so ein bisschen gekratzt haben an Wahnvorstellungen. Da gibt's ja so eine manchmal schwer zu definierende Grenze.
Ich wollte gerade sagen, also die Grenze zwischen Religion und Wahn, die ist schmal.
Durchaus, durchaus. Und Typ 3 sind diejenigen, die sozusagen das reine Jerusalem-Syndrom zeigen. Das ist meiner Meinung nach die interessanteste Form, sicherlich auch deiner Meinung nach. Betrifft allerdings den kleinsten Teil, also die kleinste Anzahl an Menschen, die da in diesem Center behandelt wurden. Nach der ursprünglichen Definition der Autoren tritt sie bei Personen auf, die davor psychisch gesund waren. Es gibt also weder frühere psychotische Erkrankungen noch irgendwelche schwerwiegenden beruflichen oder familiären Probleme oder irgendeinen problematischen Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen. Es gibt nichts. Diese Menschen kommen als ganz gewöhnliche Touristen nach Jerusalem, verfolgen keine besondere persönliche religiöse Mission und reisen häufig gemeinsam mit Freunden oder Angehörigen, manchmal auch im Rahmen von so organisierten Rundreisen durch die Stadt oder auch durch verschiedene Länder. Und die Autoren beschreiben da typische Stadien, die sich bei den Betroffenen entwickeln können.
Am Anfang werden die Betroffenen ängstlich, aufgeregt oder auch angespannt und zeigen irgendwie ganz unspezifische Beschwerden. Also noch nichts, wo man denkt, das wäre etwas Auffälliges. Danach entsteht häufig der Wunsch, sich von der Reisegruppe zu trennen und Jerusalem quasi auf eigene Faust zu erkunden und sich abzusondern von der Gruppe. Im nächsten Schritt entwickeln sie dann ein starkes Bedürfnis nach Reinigung. Also sie baden oder duschen sehr häufig oder schneiden fast schon zwanghaft ihre Finger und Fußnägel, weil sie sich nicht rein fühlen. Manche entwickeln sich anschließend dann in ein weißes Bettlaken und tragen es wie ein weißes Gewand. Danach kann es sein, dass sie anfangen, sehr laut Psalme oder Bibelverse zu rufen und sie zu singen. Und schließlich gehen sie dann teilweise zu einem der heiligen Orte Jerusalems, um dort eine Art Predigt vor anderen Menschen zu halten. Und dabei richten sie meistens einen nicht besonders zusammenhängenden Appell an andere Menschen, dass sie sich moralisch oder auch besser verhalten müssen. Und ich finde die Vorstellung so wild, dass ich in Jerusalem bin, mir nichts Böses denke, ich mir irgendeinen religiösen Ort anschaue und dann plötzlich jemand in seinem Bettlaken herumläuft mit auffällig sauberen Fuß- und Fingernägeln.
Das würde mir sofort auffallen. Oh, das sind aber saubere Fuß- und Fingernägel. Ja,
also nach dieser Folge würde mir das auffallen. Und mir dann irgendwie was darüber erzählt, wie ich jetzt moralisch auch einfach mehr tun könnte. Einfach besser sein könnte.
Entsag einfach deiner körperlichen Lust, dann kommst du auch nicht in die Hölle.
Ja, und also es ist total, man muss wirklich sagen, verrückt im Sinne von, das ist
schwer zu glauben.
Ja, oder auch wie ein Möbelstück, es ist einfach verrückt. Es ist
verrückt,
es
ja.
Es ist verrückt von dem, was man sich vorstellt, was so passieren kann. Und das Interessante daran ist, dass diese Menschen, anders als Leute, die zum Beispiel eine paranoide Schizophrenie haben, normalerweise keine visuellen oder akustischen Halluzinationen haben. Also sie wissen immer noch, wer sie sind. Sie behaupten nicht, dass sie jemand anders sind oder eine biblische Figur sind oder sowas, sondern sie empfinden einfach tief im Innersten die Überzeugung, sich zu reinigen und andere Menschen davon überzeugen zu müssen, sich ebenfalls zu reinigen.
Ja, so von Gott gesandt zu sein. So, es geht nicht um konkrete biblische Figuren,
ja,
sondern eben um dieses, Gott hat mich beauftragt.
Und ich helfe euch. Ich bin hier. Und ich finde es so verrückt, dass es so oft identisch abgelaufen ist, dass es sich immer um Finger- und Fußnägel dreht und es immer irgendwie ein weißes Gewand ist und die Leute das in dieser Reihenfolge machen und dass es so oft in dieser Reihenfolge genauso abgelaufen ist, dass du daraus eine Studie machen kannst.
Das hört sich für mich aber auch an, ne? Also wenn die jetzt in 10 Jahren auf einmal ein Reveal gibt und es heißt, war ein soziales Experiment, ich würde es ja glauben.
Wie so ein Flashmob über Jahrzehnte.
Das wäre krass angelegt, aber war ja schon, obwohl vielleicht, ja.
So schon im Mittelalter.
Ich dachte gerade, man könnte ja auch einfach nur sagen, dass es schon im Mittelalter Berichte gab und die dann irgendwie sich ausdenken.
Stimmt. Also für den Fall, dass das ein Flashmob ist, ist das der wahrscheinlich teuerste, wegen all der Versorgungsgelder.
Es gibt ein eigenes Medical Center
dafür. Größt angelegteste, wohldurchdachteste und wahrscheinlich auch amüsanteste Flashmob, von dem ich jemals gehört habe.
Was auch noch super crazy daran ist, ist, dass diese Symptome normalerweise innerhalb von 5 bis 7 Tagen verschwinden. Also es ist wirklich eine kurze psychotische Episode, auf die eine vollständige Erholung folgt. Das ist auch nochmal so selten in der gerade im psychiatrischen Kontext. Wenn man einmal eine Psychose hat, die hält sich ein bisschen, danach hat man oft so ein Tief, manchmal geht sie auch gar nicht weg, wenn man keine Medikation einnimmt. Gerade bei Schizophrenie gibt es dann solche Phasen, dass es dann immer wieder kommt, aber da einfach 5 bis 7 Tage danach ist weg.
Das ist, nur um das so ein bisschen vielleicht zu verdeutlichen, das ist, als würde man einem Arzt sagen, die brechen sich da die Knochen, ohne dass sie auf den Knochen gefallen oder irgendwas mit dem Knochen passiert ist und danach wächst der Knochen auch wieder zusammen. Das passiert nicht, das gibt es nicht, das kann gar nicht sein. Und im Grunde ist es genau
das. Dieses Excitement-Level.
Es ist, ja, weil es einfach so, es ist, also wirklich, ich warte auf die Person, die dieses Syndrom erklären kann. Und das Verrückteste daran ist, das hast du vorhin ja schon angedeutet, die Symptome verschwinden nicht nur innerhalb von 5 bis 7 Tagen, sondern bekannt ist, dass das Verlassen der Stadt Jerusalem die Behandlung erleichtern kann und sich die Erholung dann spontan einstellt oder es sogar notwendig sein kann dafür, dass die Leute sich erholen, dass sie die Stadt verlassen. Und nachdem die Leute genesen sind, erinnern sie sich normalerweise an ihr Verhalten und schämen sich dann dafür, wollen nicht darüber sprechen und wollen nicht mehr nach Jerusalem zurück. Also es ist wirklich, Leute, es ist ein Fiebertraum.
Nochmal zur Wiederholung. Das sind die Menschen, die vorher keine psychotische Episode hatten. Wir hatten ja gerade den Fall von diesem jungen Mann, der vorher auch schon 3 Episoden hatte. Das heißt, er würde da eher zu der Kategorie 1 gehören. Der wollte immer wieder zurück nach Jerusalem,
ja, okay,
und wollte immer wieder da quasi seine Mission erfüllen. Diejenigen, die aber wirklich ohne Vorgeschichte das haben, die wollen dann eher nicht mehr zurück.
Stellt euch einfach vor, ihr fliegt nach Jerusalem und dann erzählt euch jemand eine Woche später, ja, irgendwie hast du dir auch so ein Bettlaken umgewickelt und deine Finger- und Fußnägel waren wirklich außerordentlich gut gepflegt. Und dann hast du uns allen erzählt, dass wir uns besser verhalten sollen.
Ja, und die Person, die wüsste es ja auch noch.
Und die
würde sich wahrscheinlich zu Tode schämen.
Und die Person würde dann sagen, ja, ich weiß auch nicht, warum. Also es ist verrückt.
Und weil es so spannend ist und weil es so schön war, dann einen Fallbericht dabei zu haben und weil es so viele gibt, habe ich noch einen dabei.
Oh, ich lieb's.
Bist du bereit?
Ja.
Ja. Eine 62-jährige Frau wurde nach ihrer Rückkehr aus Israel von ihrer Familie direkt vom Flughafen in ein Krankenhaus gebracht. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie an einer organisierten Rundreise durch Israel und Ägypten teilgenommen. Aufgrund der zunehmenden Verschlechterung ihres psychischen Zustands hatte ihr Mann eine vorzeitige Rückreise organisiert. Die Frau war plötzlich stark unruhig und erregt geworden, ihre Stimmung wechselte und sie litt unter Schlaflosigkeit. Sie beschäftigte sich zunehmend mit Reinigung und Sauberkeit und leckte in einem Hotel sogar den Fußboden ab. Auch während der Besichtigung zeigte sie ungewöhnliches Verhalten. Sie verteilte Wasser an andere Menschen und behauptete, es handele sich dabei um Wein. Sie wollte eine Kirche nicht mehr verlassen, betete sehr intensiv und wollte sich von ihrer Reisegruppe trennen. Außerdem erklärte sie, in einen religiösen Orden eintreten zu wollen. Sie schlug sich auf den Bauch, weil sie überzeugt war, besessen zu sein. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Frau einmal stationär psychiatrisch behandelt worden, etwa 20 Jahre zuvor. Während eines Gesprächs berichtete ihr Mann über diese frühere Episode. Die medizinischen Unterlagen des damaligen Krankenhausaufenthalts lagen zunächst nicht vor. Später gab die Patientin an, sie zwischen ihren persönlichen Sachen versteckt zu haben. Ihr Mann beschrieb die damalige Erkrankung als akute psychotische Episode, die zeitlich mit einem Besuch im Vatikan sowie mit beruflichen Reisen in die Türkei zusammenhing. Aufgrund des langen Zeitraums, der seitdem vergangen war, konnte sich ihr Mann nicht mehr an alle Ereignisse im Detail erinnern. Anschließend hatte die Patientin nur kurzzeitig und unregelmäßig psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen. Die Frau war seit mehr als 20 Jahren verheiratet und hatte einen Sohn. Zum Zeitpunkt der aktuellen Episode war sie bereits im Ruhestand. Zuvor hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann im Handel gearbeitet. Sie führte ihren Haushalt selbstständig und ohne Schwierigkeiten und hatte sich mehrere Jahre lang um ihre Schwiegermutter gekümmert. Einige Monate vor der aktuellen Episode hatte sie von der Scheidung ihres Sohnes erfahren, was für sie eine erhebliche Belastung dargestellt habe. In ihrer Familie waren keine psychiatrischen Erkrankungen bekannt. Alkohol- oder Drogenkonsum verneinte sie. Bei der Aufnahme in die Klinik war der Kontakt zu ihr nur oberflächlich möglich. Sie war sehr gesprächig, erregt, reizbar und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Außerdem bestanden Wahnvorstellungen mit religiösen Inhalten sowie wahnhafte Vorstellungen in Bezug auf ihren Ehemann und einen Priester, mit dem sie gemeinsam gereist waren. Unmittelbar nach ihrer Aufnahme wurden grundlegende Laboruntersuchungen, ein Elektrokardiogramm sowie eine Computertomographie des Gehirns durchgeführt. Dabei zeigten sich keinerlei Auffälligkeiten. Während der ersten 3 Tage erhielt die Patientin Olanzapin in einer Dosierung von bis zu 20 Milligramm täglich, zunächst als intramuskuläre Injektion und anschließend oral. Da die Behandlung keine ausreichende Wirkung zeigte, wurde Olanzapin durch Haloperidol ersetzt. Direkt nach der Gabe dieses Medikaments verbesserte sich ihr Zustand. Während ihres Krankenhausaufenthaltes verstarb ihre Schwiegermutter, um die sie sich zuvor gekümmert hatte. In dieser Zeit erhielt die Patientin gelegentlich Hydroxyzin in Tablettenform, da sie unter Angst- und Einschlafproblemen litt. Nach 30 Tagen konnte die Patientin vollständig erholt und mit wiedergewonnener Krankheitseinsicht aus der Klinik entlassen werden. Ihr wurden weiterhin täglich 8 Milligramm Haloperidol verschrieben. Die Patientin und ihr Mann entschieden anschließend, künftig keine religiösen Stätten mehr zu besuchen.
Es ist so absurd. Ich finde es so absurd. Also 20 Jahre lang hast du keine psychotische Episode.
Mm-mm.
Nichts. Gar nichts. Ohne Medikamente, oder? Hast du die ganze Zeit Medikamente genommen?
Nein,
hat sie nicht, ne?
Nein.
Ja, ich wollte gerade, aber ohne Medikamente keine psychotische Episode. Die letzte psychotische Episode im Vatikan.
Ja, im Vatikan.
Eine religiöse Stätte.
Ja.
Freunde, es ist was, es kann eigentlich gar nicht, es kann gar nicht sein. Du kannst keine paranoide Schizophrenie haben und dann 20 Jahre ohne psychotische Episode sein, ohne Medikamente zu nehmen. Und sie dann plötzlich wieder bekommen, weil du wieder eine religiöse Stätte besuchst.
Die Diagnose, die die Frau erhalten hatte von der Klinik, war eine akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie. Also quasi eine akute.
Es ist im Grunde die Bezeichnung von, irgendwie ist sie psychotisch, aber wir wissen auch nicht warum.
Ja.
Also es ist wirklich, ich finde es so faszinierend. Und ich finde es eine gute Entscheidung zu sagen, danach besuchen wir keine religiösen Stätten mehr.
Vor allem, wenn beide Male, wo sie dekompensiert ist, einfach erst Vatikan, dann Jerusalem. Ja. Ich würde auch nicht mehr hingehen.
Nee. Aber weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich ja, ob irgendwie so intensive religiöse Vorstellungen im Gehirn eine Veränderung mit sich bringen können bei Leuten, die dann so die Hirnchemie over the edge kicken kann. Weißt du, was ich meine?
Oh, das klingt nach einer Neurobiologie-Folge.
Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich dazu irgendetwas finden werde.
Ich weiß auch nicht, ob das gerade nur einfach eine wilde Idee ist.
Ich weiß es auch nicht. Aber manchmal habe ich solche wilden Ideen. Und ich lass mir die nicht ausreden.
Wir haben uns hier den Raum geschaffen, dass da solche Ideen auch durchaus rauskommen dürfen.
Dafür habe ich diesen Podcast. Nee, aber Freunde, ich werde das mal recherchieren. Ich werde mal recherchieren, ob Religion und Wahnvorstellungen im Gehirn, ob es da irgendwie Studien zu irgendeiner Art von Zusammenhängen gibt. Wenn ich nichts finden sollte, wisst ihr das dadurch, dass es keine Folge dazu gibt.
Weil wenn sie was findet, gibt es auf jeden Fall eine Folge.
100%. Sagt mal gerne, ob euch das auch interessiert und schreibt mir mal ein paar Fragen, die euch interessieren. Dann recherchiere ich die gleich mit und guck mal, ob ich dazu was finde.
Jetzt wären wir ja nicht Blackbox, wenn wir uns nicht die Frage stellen würden, wo könnte das aus psychologischer Sicht herkommen? Hast du schon eine Idee?
Ich war ja vorhin zuerst damit beschäftigt, die Statistik zu hinterfragen.
Mhm.
Das Thema haben wir aber durch die Jahrtausendwende aufgelöst. Das zweite, woran ich gedacht habe, war, so ein Urlaub ist ja irre anstrengend.
Ja.
Gerade wenn man zum Beispiel weit fliegt, wenn man einen Jetlag hat, wenn man vielleicht viel Temperaturunterschiede hat, Schlafmangel oft dazu kommt, Stress vielleicht dazu kommt, Nahrungsmittel dazu kommen, die man sonst vielleicht nicht konsumiert. Das ist für den Körper ja schon anstrengend. Also ich war dieses Jahr ja im Urlaub in Japan und habe da zum Beispiel sehr deutlich gemerkt, dass mein Körper das sehr anstrengend fand Tagen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wir vielleicht nicht genug über die Konsequenzen wissen, die so eine kombinierte Stressbelastung mit unserem Körper machen kann, wenn wir besonders vulnerabel sind dafür. Also was ich damit sagen will ist, vielleicht kann das vereinzelt bei Menschen dazu führen, dass sie Symptome zeigen, die aussehen wie eine Psychose, die vielleicht aber ja gar keine Psychose sind, wir einfach nur kein besseres Wort dafür haben, weil wir das eigentlich nicht kennen und die bei den Leuten dann dazu führen, dass sie das irgendwie entwickeln. Ich muss aber gestehen, dass ich von meiner eigenen Hypothese nicht überzeugt bin.
So ähnlich haben es tatsächlich auch Bael und sein Team aufgedröselt. Also nicht ganz genauso wie du gerade, aber sie haben das Vulnerabilitätsstressmodell so ein bisschen mit reingebracht. Für euch kurz zur Erklärung, das Vulnerabilitätsstressmodell, das geht davon aus, ihr könnt euch uns Menschen wie so ein Fass vorstellen und bei jedem Menschen, je nach Vulnerabilität, je nach Möglichkeit, ist in diesem Fass der Boden sehr weit oben angesetzt, dass wenig Platz in diesem Fass ist. Oder der Boden ist sehr weit unten, dass in diesem Fass sehr, sehr viel Platz ist. Und jetzt gibt es Stressfaktoren, die könnt ihr euch vorstellen jetzt wie Wasser. Und bei dem Menschen, dessen Fass quasi, wo der Boden ganz unten ist, da passt natürlich sehr viel Wasser rein. Also sehr viel Stress kann da rein, ohne dass das Fass überläuft. Bei der Person, bei der der Boden jetzt sehr weit oben angesetzt ist, da würde die gleiche Menge Wasser dazu führen, dass dieses Fass überläuft. Und dieses Überlaufen wäre dann eben ein Ausbruch von psychischen Symptomen. Dieses Vulnerabilitätsstressmodell kann so ziemlich für jede psychische Erkrankung auch angewendet werden.
Das stört mich auch an dem Modell. Das ist das, was mich an dem Modell stört, dass ich denke, es funktioniert irgendwie immer, aber es erklärt auch nie so richtig was.
Ja, es ist so ein totales Basic-Ding, was aber natürlich nie ausreichend erklärt. Deswegen ist es heute auch nicht die einzige Erklärung, die wir dabei haben.
Okay, ich bin gespannt.
Multifaktoriell, ihr kennt's.
Multifaktoriell.
Wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ist ja eben Reisebelastung, fremde Umgebung, fehlende Routinen, kulturelle Unterschiede, vielleicht auch starke Emotionen gerade, ne, wenn jemand sehr gläubig ist, sehr tief religiös und dann an so eine heilige Stätte kommt, ist das ja auch emotional sehr aufwühlend für eine Person. Dass es einfach nicht viel machen kann und wenn da eben die Vulnerabilität entsprechend gegeben ist, dass dann einfach dieses Fass quasi schnell überläuft und es zu einer Dekompensation jeglicher Art kommen kann.
Ja.
Was wir dann natürlich auch haben, ist je nachdem von wo die Touristen kamen, haben wir vielleicht Schlafentzug oder Jetlag.
Ja.
Was ja auch, wo ich mich auch an Fälle erinnere, wo allein das auch schon zu Dekompensationen führen kann.
Das glaube ich sofort. Schlaf ist ja, wie wir in einer unserer letzten Folgen gemerkt haben, ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Und natürlich, was auch noch eine Rolle spielt, was ich glaube sogar, was die größte Rolle spielt, also so habe ich es jetzt für mich gewichtet, ist, das zusammen, also ne, der Schlafentzug, sicherlich Jetlag und diese Vulnerabilitätsstressmodell, dass da jeder auch eine unterschiedliche Ausgangslage hat. Und dann haben wir da ja Menschen, die da kommen und da schon eine gewisse Erwartung an Jerusalem haben. Also ne, da kommen ja Menschen hin, die sind tief religiös, die haben vielleicht ein bestimmtes Bild von dieser heiligen Stadt im Kopf, die erwarten total viel davon. Und Jerusalem ist ja dagegen eine sehr moderne, eine laute, politisch auch konfliktreiche Stadt. Und vielleicht ganz anders als jetzt Menschen, die vielleicht von außerhalb kommen, sie sich's vorstellen.
Na, ja. Und ich sehe, wo du hin willst.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen Betroffenen da so eine Diskrepanz entsteht zwischen dieser Idealisierung dieses heiligen Ortes Jerusalem und dem realen Jerusalem, nämlich der Stadt, der normalen, modernen Stadt, in der Menschen halt zur Arbeit gehen, in der Menschen leben, in der Menschen abends was trinken, feiern, was weiß ich.
Darf ich dir bei dieser Gelegenheit eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Haben wir Informationen zur religiösen Gesinnung der Personen, die das Jerusalem-Syndrom der dritten Art quasi erlebt haben?
Ja! Ich habe gehofft, dass du es fragst. Sonst hätte ich einfach selbst angebracht. In dieser Originalstudie von Bar-El hat da quasi 42 reine Typ-3-Fälle dargestellt. Da hat er gemeint, 42 sind total vollkommen ohne Vorerfahrungen, Vorerkrankungen. 40 von diesen 72 reinen Typ-3-Fällen waren, so wie er es beschrieben hat, Protestanten, die aus sehr religiösen Familien stammten, in denen die Bibel eine ganz zentrale Rolle spielte.
Okay. Das heißt, dass es möglicherweise daran liegt, dass die Menschen mit dieser idealisierten Vorstellung von Jerusalem diese Reise antreten, dann dahin kommen, nicht das vorfinden, woran sie glauben, aber emotional daran hängen, dass sie das vorfinden müssen, woran sie glauben.
Ja.
Und sie dann auf eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Art und Weise versuchen, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Ja, in Kombination mit vielleicht Jetlag und in Kombination mit vielleicht schon einer Prädisposition, also einer genetischen Veranlagung zu vielleicht einem höheren Boden im Fass, sag ich mal.
Oh, das würde auch erklären, warum sie keine psychotischen Symptome vorher zeigen müssen. Und das würde auch erklären, warum das nachlässt, wenn sie aus der Stadt wieder weg sind, weil die kognitive Dissonanz nachlässt. Mhm. Wenn du dem auslösenden Faktor quasi nicht mehr ausgeliefert bist, dann musst du die kognitive Dissonanz, also diesen Clash von deiner Vorstellung und der Realität nicht mehr überbrücken.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast da jemanden, der schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise psychisch dekompensiert. Und es ist ja gerade, wenn man so anfängt, in Richtung Wahn so zu gehen, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, man muss nicht psychotisch sein, um so ein bisschen in Richtung Wahnvorstellung zu gehen. Es gibt ja auch so paranoide Vorstellungen, die noch nicht direkt psychotisch und noch nicht direkt ein Wahn sind, aber in die Richtung gehen. Alles, was so in Richtung Wahn geht, Wahn hat ja sowas sehr Bedeutungsgebendes. Also alles hat eine Bedeutung in solchen psychotischen Phasen, in solchen Wahnvorstellungen.
Ja.
Auch schon in denen, die nicht psychotisch sind.
Ja.
Da wird ganz viel Bedeutung zugeschrieben. Jetzt haben wir da eine Stadt, in der alles voller Bedeutung ist und alles voller so emotional aufgeladener Bedeutung für diese Menschen.
Und ja auch international. Weltweit emotional aufgeladen.
Ja, dann weißt du, dann stehst du da und dann ist hier, da ist die Klagemauer, hier war Jesus Christus. Und stell mal vor, was ist in diesen Menschen? Also man weiß ja auch, wie emotional die Menschen dort sind. Da weinen welche, da schreien welche. So, es ist ja was Hochemotionales für diese Menschen.
Ja.
Ich finde, irgendwas rattert gerade in deinem Kopf.
Ja, ich versuche wirklich, ich bin kein besonders religiöser Mensch und ich versuche gerade wirklich, alles in mir drin versucht, sich das vorzustellen. Diese fundamentale, man könnte ja fast schon sagen, existenzielle Enttäuschung, nicht das vorzufinden, was man sich erhofft hat, an einem Ort, der weltweit für so viele Menschen eine und ja auch für so viele unterschiedliche Religionen eine so unglaubliche Bedeutung hat.
Ja.
Und es würde auch erklären, warum Leute das an so extrem religiösen Städten haben. Weil wenn du überlegst, dass für viele Menschen der Vatikan ja auch ein sehr heiliger Ort ist.
Mhm.
Und ich meine, da hat auch alles eine Bedeutung.
Ja.
Alles.
Ja.
Und es ist super schön und sehr prunkvoll und so. Und dass die Leute das da auch entwickeln, weil es vielleicht auf der anderen Seite aber doch nicht ganz das ist, was sie sich vorgestellt haben. Weil der Vatikan ist ja auch keine rein mittelalterliche Stadt, in Anführungszeichen, in der alles noch so aussieht und sich so anfühlt, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja, auch da natürlich ist die moderne Welt angekommen.
Ja. Oh, ich finde das so interessant. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil es ja dann irgendwie doch was ganz anderes ist als so eine klassische Psychose, weil eine klassische Psychose ja nicht in erster Linie etwas damit zu tun hat, dass jemand versucht, die eigene Erwartung wieder so richtig zu biegen, quasi, dass das Gehirn versucht, die Erwartungen mit der Realität zu verbinden, sondern dass eine Psychose ja in erster Linie viel mit Ungleichgewicht in der Hirnchemie zu tun hat. Ich finde es so faszinierend, dass unser Gehirn, um uns vor dieser kognitiven Dissonanz zu schützen, weil das ist es ja am Ende des Tages, etwas so Mächtiges aufbauen kann wie eine Psychose. Ich meine, wir reden von einer der schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen überhaupt. And your brain just did that itself. Für ja, einen so begrenzten Zeit. Weißt du, was ich meine? Es ist
soweit unsere aktuelle Blackbox-Hypothese. Ja.
Also wenn das stimmt.
Das ist die Arbeitshypothese gerade vom Kopf.
Wenn diese Arbeitshypothese korrekt wäre, wäre das fundamental für das, was man über das Gehirn vermutet oder weiß, wie mächtig unser Gehirn ist. Wenn du das zu Ende denkst, ich ziehe mir gleich ein weißes Leibchen an und predige das. Ich bin völlig sold gerade, ich finde das richtig faszinierend.
Man merkt es wirklich gar nicht, also deine Augen strahlen auch wirklich gar nicht.
Ich muss recherchieren, ob es dazu irgendwas gibt, was im Gehirn passiert.
Das ist wirklich, gut, beim Jerusalem-Syndrom habe ich jetzt nichts gefunden.
Ja, aber so mit Religion,
generell mit Religion.
Ja.
Also ich meine, dass Religion natürlich, Religion spielt ja auch in so vielen Wahnvorstellungen, psychotischen Schüben eine Rolle. Also so oft religiöser Wahn gibt es ja sogar eben da in diesem, wenn du einen schizophrenen Patienten hast, dann checkst du auf Größenideen, religiösen Wahn. Ja. Ne, also du, paranoiden Wahn, du gehst so die Schlagworte ab und einer von diesen Schlagworten ist religiöser Wahn.
Wild Take, ich behaupte, da kommt demnächst KI dazu.
Oh ja, so CIA und so, Kameraüberwachung ist ja auch schon dabei.
Ja.
Aber das ist dann ich glaube, das wird dann eher unter Verfolgungswahn fallen.
Vielleicht kommt noch eine Sonderkategorie, ich bin gespannt.
Vielleicht. Jetzt muss ich uns aber auch einmal nochmal zurück auf den Boden der Tatsachen bringen. Ich weiß, es klingt super spannend. Ein bisschen habe ich das Gefühl, wünschen wir uns auch, dass es tatsächlich das immer so gibt und dass es da in den nächsten Jahren feste Studien zu gibt, die uns das erklären und die uns sagen, ja, genau so ist es. Also ich wünsche mir zumindest, ich fände es ganz toll. Dieser Typ 3, der behauptet ja, also nach diesem Typ 3 wird ja behauptet, psychisch gesunde Menschen gehen nach Jerusalem, haben kurz eine psychotische Episode, gehen aus Jerusalem raus und sind dann wieder vollkommen gesund. Und das Ding ist aber leider, dass die Datenbasis dafür sehr dünn ist. Es gibt diese Beobachtungen, aber zum Beispiel diese Originalarbeit sagt selbst ausdrücklich, dass es keine Forschungsstudie ist, sondern eine phänomenologische Beschreibung klinischer Beobachtungen. Es fehlen außerdem Follow-up-Daten. Einige der Patienten wurden ein Jahr später nochmal kontaktiert und wurde gefragt, hey, hat sich noch was ergeben? Oder wart ihr dann auch wirklich gesund? Mhm. Aber nur 4 davon haben überhaupt geantwortet und die haben alle keine Angaben machen wollen.
Oh, okay.
Ja, war sehr traurig, war ich auch wirklich. Ich habe erst gelesen, Follow-up wurde gemacht und ich war so, oh mein Gott. Und
dann, jetzt wird's richtig spannend.
Und dann Enttäuschung. Ja, leider. Von daher kann man da leider nicht so eine richtige Aussage zu machen. Natürlich trotzdem bleiben diese Beobachtungen bestehen und diese Häufigkeit an Beobachtungen bleiben natürlich trotzdem bestehen. Es bleibt spannend. Aber natürlich gibt es auch starke Kritiker an diesem Syndrom. Da vor allem von Moshe Kalyan und Eliezer Witztum. Die beiden haben die Jerusalemer Fälle teilweise selbst gekannt und betreut. Und haben auch zusammen mit Bael, also dem, der mit seinem Team diese Originalarbeit gemacht hat, haben sie mit ihm publiziert, also sie waren da mit beteiligt an diesen Beobachtungen. Die haben aber irgendwann vorgeworfen, dass Bael und sein Team aus etwas eine eigene Krankheit machen, was eigentlich gar keine Krankheit ist, dass diese Typologie gar nicht epidemiologisch ausreichend belegt sei und haben halt gesagt, na gut, ja, 100 auffällige Touristen im Jahr. Jetzt ist es so, dass Jerusalem von 2 Millionen Besuchern jährlich besucht wird. Und die beiden haben dann gesagt, ja gut, da sind 100 halt echt ein kleiner Bestandteil von Leuten, die irgendwie Auffälligkeiten zeigen. Und das ist nicht außergewöhnlich hoch im Vergleich zu psychiatrischen Problemen unter Touristen in anderen Großstädten.
Man kann im Schnitt davon ausgehen, dass die Häufigkeit bei so 1% liegt. Also es ist wirklich, muss man ehrlich sagen, verschwindend gering.
Und außerdem haben die beiden betont, sie glauben, dass es wirklich einfach nur eine Verschärfung einer bestehenden psychischen Erkrankung ist, weil Jerusalem eben so bedeutungsstark ist, weil es als Zentrum der religiösen Welt wahrgenommen wird und von Menschen, die ohnehin schon erkrankt sind, eben dann das nochmal da verstärkt wird. Sie erklären es damit. Du wirkst unzufrieden.
Ja, weil ich werde mir das nochmal angucken, weil ich jetzt gedanklich bei der Verbindung von Religion und Wahn im Gehirn bin. Und ich möchte das trotzdem recherchieren. Ich möchte wissen, es muss ja nicht unbedingt der Jerusalem-Effekt sein, aber die Verbindung von extrem starkem Glauben und Wahn finde ich schon sehr interessant.
Ja, ich meine, was ja schon auch dafür spricht, dass das jetzt nicht unbedingt so eine Aussagekraft hat oder so eine Wiederholungssicherheit hat, ist ja auch, dass es ja um die Jahrtausendwende mehr erwartet wurde und dann aber gar nicht groß was passiert ist.
Ja.
Das spricht ja auch so ein bisschen dagegen, dass es sowas Systematisches ist, weißt du?
Mhm.
Aber ja, trotzdem ist dieses Syndrom super spannend und es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu recherchieren und dazu zu gucken und die Beschreibungen zu lesen, weil dennoch, ne, egal wie man es einordnet und egal natürlich, welche Zweifel man daran hat, die berechtigt sind auch teilweise, vollkommen, trotzdem gibt es ja diese Beschreibungen und diese Beobachtungen und allein die finde ich so spannend, dass ich wirklich hätte stundenlang in diesen Case Studies lesen können.
Vielleicht sind wir da etwas auf der Spur. Und mit wir meine ich wir als kollektive Gesellschaft. Vielleicht fallen Maxi und ich aber auch gerade auf einen monumentalen verschwörungstheoretischen Ansatz rein. Auf jeden Fall finde ich ihn ziemlich interessant. Und tatsächlich ist das Jerusalem-Syndrom auch nicht das einzige Syndrom, das es gibt. Denn es gibt beispielsweise noch das Stendal- oder das Florenz-Syndrom oder auch das Airport-Syndrom. Und ihr habt jetzt die Wahl, entweder googelt ihr das oder ihr guckt mal bei uns bei Instagram vorbei. Da werden wir euch die Definitionen dafür auf jeden Fall noch aufmalen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann aktiviert gerne die Glocke, drückt auf Folgen und hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet, ob sie euch auch so fasziniert hat wie uns beide.
Und damit sagen wir, seid lieb zueinander und
tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Immer wieder zitiert er Verse aus dem Neuen Testament.
Verse.
Verse?
Mhm, das heißt Verse.
Wie meine Fußverse.
Ja. Ja. Oder wie deine Handverse.
Ja, wo meine Fußzehen dran sind.
Hm.
Einen konkreten Bibelvers, der ihm genau diesen Auftrag
erfüllt.